Bitte bleibt stehen, wenn wir jetzt Gottes Wort lesen aus Römer Kapitel 11, Vers 1 bis 10, wenn wir unser Studium durch das Buch der Römer jetzt fortsetzen. Hört jetzt das Wort des einen und lebendigen und echten, wahren Gottes. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verhärtet worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Das ist Gottes Wort. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu deinem Wort in Unterwerfung und in Demut, Herr. Herr, gib uns Augen zu sehen und Ohren zu hören und dass wir das Wunder deiner Nachricht, das aus in Jesus Christus verstehen, das bitten wir in seinem Namen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir müssen heute Morgen viel auspacken. Ich habe einem meiner bevorzugten Prediger zugehört, Steve Laws, und er sagt, das ist so ein bisschen wie die Terrasse, also der Eingang von dem Haus. In Amerika ist es ja oft so eine Terrasse, die Grundlage setzt dafür, dass man reinkommt. Und ich möchte jetzt heute sehr viel die Bibel für sich selbst sprechen lassen. Und die Wahrheit, die die Schrift uns bringt heute Morgen, ist, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Und wenn du sein Volk bist, dann hat er dich nicht verworfen. Wir werden es uns auf drei Seiten anschauen heute Morgen. Erstens Gottes Geduld mit seinem Volk. Vers 1 bis 2. Zweitens, Gottes Versorgung für sein Volk, Verse 2 bis 6. Und drittens, Gottes Strafe gegen sein Volk, Verse 7 bis 10. Also erstens, Gottes Geduld mit seinem Volk. Lass uns darauf schauen. Verse 1 bis 2a. Die erste Hälfte des Verses. Paulus sagt, ich frage also, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Brüder und Schwestern, Gott hat dich nicht verworfen. Diese persönliche Anrede von Paul in Römer 11, die er erneut jetzt hier bringt, geht zurück auf das, was er schon gesagt hat. Nichts von dem ist neu, kein neues Konzept. Schon in Kapitel 9 hat es Paulus ganz klar gemacht, dass die Untreue von Israel nicht bedeutet, dass Gottes Wort versagt hat in irgendeiner Form oder Art. Und außerdem bedeutet es nicht, dass die Verwerfung von Israel irgendwie Ungerechtigkeit bei Gott bedeutet. Die Botschaft, die wir uns angehört haben die letzten Monate, ist ganz einfach. Glaubt und bekennt, tut Buße und glaubt. Aber die nächste Frage muss jetzt beantwortet werden. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Nochmal, Paulus hat diese Frage schon in Römer 3, Vers 3 bis 4 beantwortet. Genau dieses Problem. Er sagt dort, was denn, wenn einige nicht geglaubt haben? Wird etwa ihre Unglaube die Treue Gottes aufheben? Er sagt nochmal, das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner. Wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Verwerfen hier oder verstoßen hier bedeutet, auf die Seite werfen, rauszustoßen aus dem Weg. Es wird in der Apostelgeschichte, in Stephanus-Nachricht in Apostelgeschichte 7 und auch wenn Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 13 predigen, dort wird es an beiden Stellen verwendet. Ihr wisst, dass Stephanus für diese seine Predigt gesteinigt wurde und auch Paulus und Barnabas doch geschlagen wurden und ins Gefängnis geworfen wurden wegen dieser Verstoßung. Paulus benutzt auch diesen Begriff in 1. Timotheus 1, Vers 19, wenn er über Exkommunikation spricht. Er sagt, die den Glauben und ein gutes Gewissen haben, indem sie dies verwarfen haben, einige Schiffbruch erlitten. Also es gab dort einige, die in Vers 20 dann erklärt werden, wer es ist, Hymenäus und Alexander, die den Glauben, das Evangelium, verworfen haben. Sie hatten es, aber sie haben es auf die Seite geworfen, haben so gehandelt, als ob es keine persönliche Auswirkung auf ihr Leben hat. Paulus macht es sehr klar, dass Gott selbst sein eigenes Volk keineswegs verworfen hat oder auf die Seite gestellt hat. Paulus springt jetzt hin und her zwischen der Bezeichnung sein Volk in Vers 1 und Vers 2. In Vers 1 meint er damit das Volk Israel. Er erklärt es ja auch, dass er ein Nachkomme Abrahams ist vom Stamm Benjamin. Aber in Vers 2 ist es doch ein Verweis auf die, die Gott erwählt hat, auf die, die er vorher erkannt hat oder vorher geliebt hat. Paulus benutzt es hier also in zwei verschiedene Art und Weisen. Hier bezieht er sich konkret auf das Volk Israel im Wortsinn. Im Kapitel 9, Vers 4 spricht er doch von denen, dass ihnen Israeliten sind, dass ihnen die Sohnschaft gehört und die Bündnisse und die Verheißung, die Gesetzgebung, der Dienst. In der Erkenntnis, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat, verwendet jetzt Paulus den stärksten Begriff, den es als Verneinung im Griechischen gibt. Möge es niemals sein, das sei ferne. Oder Gott bewahre steht in der King James Version. Es bedeutet sozusagen ein Äquivalent dafür, dass möge dieser Gedanke niemals auftauchen in deinem Kopf. Dass Gott sein Volk verstoßen hat, sollst du niemals denken. Dass Gott möge es verbiete, dass du das jemals denkst. Es ist das neunte Mal, dass Paulus jetzt diese mit Nachdruck Verneinung benutzt. Gott hat es in dem Leben von Paulus selbst gezeigt. Paulus hat sich ihm zugeworfen, als er doch ein schlimmer Sünder war. Er hat sein Volk nicht verworfen. In Apostelgeschichte 2 bis Kapitel 12 sehen wir doch die Urgemeinde, die alle Juden waren und die in Jerusalem, Judäa und Samarien predigen sollten, so wie Jesus ihnen auch gesagt hat vor seiner Himmelfahrt. Da sind alle Menschen dort hingegangen, in diese Gegenden, und hat zu den Juden gepredigt. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und wir sehen doch am Anfang von dieser Apostelgeschichte, wie so viele Menschen sich dort zum Glauben bekehren kommen, zum Glauben an Gott kommen. Für Paulus selbst war das auch das Hauptziel, vor seiner Bekehrung dieses Evangelium abzuleben. Wir sehen es doch, wie er in Apostelgeschichte 8 militant von Tür zu Tür geht, um christusgläubige Männer und Christfrauen zu verhaften. Paulus erklärt diese Realität in Galater 1, Vers 13 bis 14. Denn ihr habt von meinem früheren Leben im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes gewaltsam verfolgte und versuchte, sie zu vernichten. Und ich war auf dem Vormarsch im Judentum, das war mir wichtiger als vielen Gleichaltrigen in meinem Volk, so eifrig war ich für die Tradition meiner Väter. Paulus entsprach nicht dem Modell von einem typischen Christen. Er wollte die frühe Kirche doch zerstören, das war sein Hauptziel, seine Mission. Er wollte die Kirche zerstören. Es gab Menschen, die an der Seite von Christus wandelten und trotzdem glaubten. Und es gab andere, die die Botschaft von Petrus, Johannes und Philippus hörten und glaubten. Und es waren andere, die mit Christus gelaufen sind, die nicht geglaubt haben. Und sie haben die Botschaft von Petrus, Johannes und Philippus gehört und immer noch nicht geglaubt. Paulus war die Antithese, das Gegenteil vom christlichen Glauben vor seiner Bekehrung. Er war wie seine eigenen Verwandten, wie seine Brüder nach dem Fleisch. Und er hat die Griffe angegriffen, wollte sie abbauen, Stein für Stein. Aber Paulus hat kapiert, dass sein Status als Israelit bedeutet, dass er theoretisch, automatisch ein Teil des Bundesvolkes Gottes sein müsste. Er sollte einer sein, der die Gnade Gottes bekommt. Er war äußerlich beschnitten, aber innerlich, im Herzen war er nicht beschnitten, bis zu seiner Bekehrung. Paulus unternimmt große Anstrengungen, um das in Philipper 3, Vers 5 bis 8 zu erklären. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er war aus einem großartigen Stamm. Er war der theologisch best ausgebildete Pharisäer. Ein Pharisäer der Pharisäer. Er hatte mehr Eifer als alle. Aber was sagt er, als er über seine eigene Bekehrung nachdenkt? Er sagt, aber was irgendwie Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Für Dreck achte in Vers 8. Weil ich Christus, meinen Herrn, kenne. Deswegen sagte er, ich habe alles verloren und ich betrachte es aber als Müll, als Dreck, damit ich Christus gewinne. Paulus hatte allen Grund, sich zu rühmen. Aber er hat erkannt, dass er ohne Jesus Christus nichts ist. Ohne Jesus Christus bedeutete all dies nichts. Und viele von uns kommen zum Glauben, kommen in die Kirche und denken oder vertrauen auf unsere eigenen Verdienste, unsere eigenen guten Werke, dass sie Gott gefallen. Ihr rühmt euch vielleicht darüber, wie viele Abzeichen oder Bänder ihr an eurer Militäruniform tragt, wenn ihr euch vorbereitet, zu dem Ball zu gehen. Oder wie viele Follower ihr auf Instagram habt oder Freunde bei sozialen Medien. Ihr rühmt euch damit, wie ihr berufen seid, sogar in der Kirche zu dienen, über eure Beförderung, eure Verdienste. Aber seid ihr, wie Paulus, ein Volk, das sich in Christus rühmt? Die sagen, all diese menschlichen Verdienste, dass die Müll sind. Dass wir Christus kennen wollen und dass das Wichtigste ist, ihn zu kennen. Wir fallen vielleicht oft in dieselbe, wie oft fallen wir in die gleiche Falle wie Petrus, als er Jesus dort wartet, gekreuzigt zu werden. Und wir werden von den Versuchungen von den Prüfungen heimgestreckt, weil wir sagen, wenn irgendwie es dazu kommt, ich kenne diesen Mann nicht, weil wir wollen nichts mit Christus zu tun haben, weil wir dann unser Leben verlieren müssen, unser Leben ändern müssen. Möge es niemals sein, Gott verbiete es, dass wir ein Volk sind, die Christus verwerfen, verstoßen. Warum? Weil er uns nicht verstoßen hat. Gott hat uns nicht verstoßen. Dieser persönliche Appell an das wahre Israel, das zeigt, dass Gott es so vorherbestimmt hat, dass es sich erfüllt. Paulus gibt die Antwort auf die Eingangsfrage. Gott ist derjenige, der sein Volk nicht verstoßen hat. Aber jedoch müssen sie bei Gott von Gott gekannt sein. Paulus sagt hier, dass er zuvor erkannt hat. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, dass er zuvor erkannt hat. In Römer 8 sagt uns Paulus ja schon, dass die vorherbestimmt hat, die auch vor dem Bild seines Sohnes gleichgeschaltet zu werden, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Es ist wichtig, dass wir diese Tatsache hervorheben, dass dieses Wissen dem hebräischen Wort für Wissen ähnelt. Es hat mit einer tiefen, intimen, liebenden Beziehung zu kennen. Die ganze Zeit durch das Alte Testament hindurch wird es dafür benutzt, dass ein Mann seine Frau kennt und dann ein Kind bekommt. Genesis 4 sagt, dass Adam seine Frau erkannte und sie schwanger wurde. Ist nicht so, dass Adam ein paar Sachen nicht über seine Frau wusste und dann hat er sie kennengelernt und dann wusste er es und dann hat er ein Kind bekommen. Nein, sondern es geht um diese intime Beziehung, die sie beiden hatten. Und diese Beziehung gibt es auch zwischen Gott und seinen Auserwählten. Gott liebt sein Volk. Gott hat sie die ganze Zeit geliebt und deswegen verwirft er sie nicht. Die Stelle sagt nicht, dass ausnahmslos alle Israeliten zu den Auserwählten Gottes gehören. Das würde dem widersprechen, was Paulus zuvor gesagt hat in Kapitel 9. Paulus macht dies klar in Römer 9, Vers 6 bis 7. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Wenn du zu den Auserwählten Israels gehörst, dann bist du in Christus, dann bist du die geistliche Nachkommenschaft von Abraham. Dann bist du ein Kind der Verheißung. Es ging niemals um Abstammung oder Beschneidung, sondern es ging um eine Herzenssache, verwandelt zu werden und beschnitten zu werden im Herzen. Es gibt ganz viele aus dem Volk, die, lest doch die Könige von Israel, die beschnitten waren, die den Glauben bekommen und die doch oder die Verheißung und alles bekommen haben, aber die nicht wahre Israeliten waren, die nicht Gott nachgefolgt sind. Das hat Paulus auch schon an anderer Stelle geschrieben, in Galater 3, Vers 6 bis 9, wie auch Abraham Gott geglaubt hat und es ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Er kennt also, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Er schließt, also werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und das zeigt uns dann, das bereitet die Basis dafür, was er in den nächsten Versen predigen wird, was wir uns die nächsten Wochen anschauen, dass er die einpfropft, die Fremden in das Volk Israel. Gottes Volk sind die, für die Jesus Christus sein Leben gegeben hat, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die er zuvor bestimmt hat und berufen hat. Diese Menschen bekommen, diese sind das Volk, diese bekommen den Segen. Das ist genau das, was auch Jesus in Johannes 10 sagt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die meinen und sie kennen mich. Ich liebe die meinen und sie lieben mich. Und was tut der Hirte? Er gibt sein eigenes Leben hin für seine Schafe. Für die Schafe, die er liebt, gibt er sein Leben hin. Es ist so ein bisschen das, was und dann setzt er fort und so ein bisschen, das ist eine Zukunftsvision in Johannes 10, Vers 16. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Diese auch muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Das sind die, die er im Sinn hat. Wir sind es. Die nicht aus dem Volk Israel waren. Die Jesus Christus bekennen, die glauben, dass er der Herr ist. Ist egal, aus welchem Land, aus welchem Stamm, aus welcher Nation du kommst. Dein Hintergrund. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du zu diesem Volk Gottes. Wie solltest du dich dabei fühlen? Erstens, solltest Anbetung hervorrufen. Gott, es ist nichts, was Gott uns schuldet, aber er hat uns adoptiert als seine Söhne. Er hat uns von diesem Zorn Gottes befreit. Gott liebt uns wie Eltern ihre Kinder lieben. Wenn diese Art der Liebe dich nicht den Willen in dir hervorruft, dass du Gott dienen möchtest, dann weiß ich auch nicht, was mit dir falsch ist. Es gibt uns Trost für die in schwachen Herzen sind. Gott hat dich nicht verworfen. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Auch wenn die Sünde vielleicht dich von Gott trennen kann, wenn sie deine Liebe abschwächt, die du zu Gott hast, dann hat sich Gott nicht zur Seite gestellt, hat dich nicht auf den Boden geschmissen und gesagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Es soll dich ermutigen, dir Trost geben. Es soll Anbetung hervorbringen. Der Puritaner Parr, der hat geschrieben über die Erwählung Gottes, diese Lehre spendet Trost. Deine Unwürdigkeit mag dich erschrecken, aber denke daran, dass deine Erwählung nicht von deiner Würdigkeit abhängt, sondern vom Willen Gottes. Es ist Gottes Wille, dich zu retten. Und es ist Gottes Wille, dich zu bewahren. Zweitens, sollte es ein von Herzen kommenden Gehorsam gegenüber dem Herrn führen, wegen dem, was er für dich erreicht hat. Der Herr hat dich erlöst durch das Werk eines Erlösers. Es gibt keine Erlaubnis, sein Leben von Sünde oder Verdorbenheit zu führen, sondern wir sollen uns an den Retter hängen, der uns für einen Preis gekauft hat. Wir sollen uns nicht wie das Volk Israel verhalten, von dem er in Deuteronomium Mose warnte, 5. Mose 29, Vers 19. Wer, wenn er die Worte dieses geschworenen Bundes hört, sich in seinem Herzen segnet und sagt, ich werde sicher sein, auch wenn ich in der Verstocktheit meines Herzens wandle, das wird dazu führen, dass das Feuchte und das Trockene gleichermaßen weggefegt werden wird. Nur weil du vielleicht denkst, dass du dieses Geschenk bekommen hast, erlaubt dir nicht, dein Herz zu verstocken und dieselben Fallen hineinzufallen, die das Volk Israel gefallen ist. Paulus schreibt auch in Galater 4, Vers 9, er warnt uns, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Warum solltet ihr zurückkehren zum Leben der Sünde, ein Sklaven der Sünden sein und der Ungerechtigkeit, wenn Gottes Liebe zu seinen eigenen Schafen euch zu dem Kreuz Christi jeden Tag bringen sollte? Drittens, es ist überhaupt kein Grund zu rühmen, damit wir nicht in dieselbe Falle wie Israel tappen. Gottes auserwählende Liebe ist nicht der Grund für unser Rühmen, als ob wir selbst irgendwie verdient hätten, auf irgendeine Art und Weise. sondern diese Liebe beruht allein und unfehlbar auf der Gerechtigkeit von Jesus Christus allein, auf seinem Erlösungswerk. Wenn du in Christus bist, dann bist du das wahre Israel und Gott hat dich nicht verworfen. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Schaut also, wie Gottes Geduld mit seinem Volk hat. Und zweitens schauen wir uns Gottes Versorgung für sein Volk an. Vers 2b bis 6. Er sagt, oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber sagt ihm die göttliche Antwort, ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. So besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wir kommen jetzt zu dem Übergang von denen, die in Christus sind, wie das wahre Israel. Und der zweite Anrufung an die Nation von Israel mit der Erinnerung, dass Gott immer einen Überrest bewahrt hat. Und diese Erinnerung an den Überrest ist eine Garantie für Gottes Versorgung. Der Text führt uns zurück zur Geschichte von Elia in 1. König 18. In der Zeit, als Elia wirkte, herrschte der böse König Ahab und seine schlimme Frau Isabel. Elia hatte die Begegnung mit den falschen Propheten des Baals. Elia war der einzige Prophet, der einzige Überlebende von Israel, der gegen 450 Propheten des Baals angetreten ist, dieses heidnischen Gottes. Und diese Propheten haben versucht, Feuer vom Himmel zu holen, als sie Gott gebeten haben, beschworen haben, dass er es tut. Aber es ist nichts passiert. Und Elia hat dann gesagt, ja, wahrscheinlich, euer Gott kann ja gar nichts tun, was ihr sagt, dass er tun kann. Was macht Elia? Er nimmt das Holz, die Opfergaben, macht es auf den Altar und um es irgendwie schwerer noch zu machen, hat er es in Wasser eingetunkt, nur damit er sagen kann, dass es jetzt gar nicht irgendwie zufällig ist und ein kleiner Funken das anzünden könnte. Und dann betet er zu dem Herrn und in diesem Wunder kommt Feuer vom Himmel und nimmt verzehrt die ganze Opfergabe. Der Volk ist in der Mitte seines Volkes. Er erinnert sie daran, dass er sie nicht verworfen und verlassen hat. Und die Folger haben dann die Propheten des Baals getötet, indem sie dieses Wunder sahen. Egal wie erfolgreich Elias Dienst ist und so groß seine enge Gemeinschaft mit Gott auch war, er war dann trotzdem in einem Zustand von Depression und Klage. Er wirft sich vor dem Herrn nieder, und erkennt, dass das Volk Israel diesem gottlosen König Ahab nachfolgen. Und er sagt, Ahab hat alle Propheten getötet, hat die Altäre Gottes niedergerissen. Und stattdessen hat er Altäre von Baal und von Moloch errichtet. Und nun wollen sie jetzt auch alle Propheten, auch diesen Propheten Elia töten. Wie oft ist es auch bei dir so als Christen, dass du den Stachel der Verfolgung spürst? Du bleibst dem Herrn treu. Vielleicht dienst du auch anderen. Du gibst dein Leben hin für den Herrn und doch lehnen dich Menschen ab. Sie wollen dieses Evangelium nicht hören. Es wird uns gesagt, dass sogar Jesus, der Mensch gewordene Gott, von seinem eigenen Volk, von seinen eigenen abgelehnt wurde. Viele haben was von ihm gewusst, aber sie haben ihn nicht wirklich geliebt oder gekannt. Wenn wir die Verfolgung durch andere spüren, die uns ablehnen, dann befinden wir uns in guter Gesellschaft. Jesus Christus selbst wurde bedrängt, wurde verspottet, wurde beschämt, wurde abgelehnt, Er wurde ein Mann der Schmerzen, der mit allen möglichen Leiden befasst war. Und doch schaut er trotz all dem Bedrängnis und Verspottung, er trägt das Kreuz mit Freude, weil er einen Sünder wie dich retten möchte. Trotz all dem ist Gott treu. Er hat sein Volk nicht verstoßen. Auch wenn es dir passiert, hat er dich nicht verstoßen. Es bleibt immer ein Überrest zurück. Diese Paar, die in Opposition stehen, die Herrlichkeit, das Evangelium des Herrn verkünden. Wie reagiert Elia? Er geht hin und legt Fürsprache für das Volk Israel ein. Dasselbe Wort, das hier in unserem Text für Fürsprache benutzt wird, Fürbitte, geht es auch um diesen Gebetsdienst Gottes in unserem eigenen Leben. In Römer 8, Vers 27 heißt es, wer die Herzen erforscht, der weiß, was der Geist denkt. Denn der Geist tritt ein für die Heiligen nach dem Willen Gottes. Römer 8, Vers 34. Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten ist, der sich auch für uns verwendet. Spricht es nicht Bände darüber, wie der Charakter des Herrn ist, wer unser Herr ist. Wir sind so ein Volk, das ihn ablehnt, das auf eigenem Wege geht. So wie Elia dieses Gewicht, die Last, die Furcht, die Angst auf seiner eigenen Seele spürt. Er wendet sich um zu dem Herrn. Und genauso, wenn wir uns so fühlen, Furcht, Einsamkeit, Depression, was sollten wir tun? Wende dich zum Herrn, der Heilige Geist und Jesus Christus, der zu Rechten Gottes, des Vaters sitzt. Sie beten für dich, treten für dich ein. Es ist eine Garantie für die Versorgung durch Gott. Er ist immer noch aktiv in seinem Volk und betet für sie. Elias Antwort ist, dass er sich an den Herrn wendet. Aber was ist der Inhalt seines Gebets? Der Text sagt uns, dass die bösen Könige die Propheten getötet und erschlagen haben. Weil Elia ist alleine. Der Nahrichter, die Nahricht, die Opferaltäre sind zerstört. Er ist der einsame Überlebende, die letzte Verteidigungslinie für das Volk Gottes. Zumindest fühlt er sich so. Aber was ist die Garantie des Herrn? An seinem niedrigen Tag, ganz überhaupt keine Hoffnung mehr habend, Gott sagt, dass er 7000 bewahrt hat, die das Knie nicht vor dieser falschen Religion beugen. 7000, sagen viele, ist keine buchstäbliche Zahl, sondern eine hebräische Art, um grundlegende Tatsachen zu referenzieren oder zu erklären. Ja, Gott hat zum Beispiel am siebten Tag ja geruht, weil er es vollendet hat dort, also 7 für die Vollendung. Und 1000 steht oft für was Unzählbares. In unserer Gesellschaft sind die Zahlen sehr hoch, aber 1000 sind dort damals etwas Großes, Unzählbares gewesen. Und deswegen sagt Gott jetzt sozusagen, dass er einen Rest übrig gelassen hat, der vollständig ist und so zahlreich wie der Sand am Meer ist. Trotz all dem Verrat, das in der Mitte von Elia stattfand, hat er einen Überrest von diesem Volk. Obwohl Elia denkt, er ist der letzte Mann. Er muss den Feind besiegen anstelle seines ganzen Volkes. Er fragt seinen kommandierenden Offizier, den Herrn, der an seiner Stelle kämpft. Und was sagt der Herr? Er sagt, ich habe noch einen Rest, eine Reserve, eine Standby-Truppe, die ich holen werde und die du bist nicht allein, Elia. Es gibt treue Männer und Frauen, die immer noch meinem Wort treu sind und die bereit sind zu gehen. Die haben nicht Knie, nicht dem Baal gebeugt. Sie sind nicht diesem falschen Gott gefolgt und haben ihn angebetet. Im Gegensatz zu diesen falschen Konvertiten von Israel, die ihre Knie gebeugt haben vor Ahab. Sie haben ihre Knie nicht vor Gott gebeugt, sondern vor den Feinden Gottes. In Römer 14, Vers 11 steht es, so steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen, jede Zunge wird Gott bekennen. In Philipper 2, Vers 10 heißt es ja auch, dass sich in dem Namen Jesu jedes Knie beuge, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Der Herr allein ist des Lobes, der Treue und der Loyalität würdig. Vor wem beugst du dein Knie heute Morgen? Sind politische Personen wichtiger als der Herr? Oder ist deine Familie vielleicht wichtiger als der Herr? Oder suchst du den Herrn, der Mittelpunkt, das Objekt deiner Anbetung sein sollte? Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott anzubeten und ihn zu genießen für immer. Und trotz der Tatsache, dass das Volk Israel oder dass Elia oder Johannes der Täufer oder wir manchmal das Gefühl haben, dass unser Dienst, unsere Berufung scheitert, hat der Herr einen Rest für sich zurück, einen Überrest. Gott sorgt für sein Volk. Gott ist unfehlbar, Gott ist treu. Und das ist so ein Same, der in guten Boden gepflanzt wird. Gott gibt uns also diese göttliche Garantie für die Erwählung durch Gott. Jetzt in Abvers 5. Trotz der Tatsache, dass das Volk Israel in der heutigen Zeit den Herrn verworfen hat, sagt uns Paulus, dass es einen Überrest gibt, der aus Gnade erwählt ist. Das griechische Wort, das Paulus hier sagt mit dem Überrest, da geht es irgendwie um Sein oder Existieren. Also, sind die Erwählten von Gott, es ist ein Überrest entstanden. Das Wort wird in Römer 9 dreimal benutzt, in Römer 11 dreimal benutzt, diese Auserwählten. Er hat es auch in Römer 9, Vers 11 benutzt, in Bezug auf Jakob und Esau. Obwohl sie noch nicht geboren waren, weder Gutes noch Böses getan hatten, damit Gottes Absicht der Erwählung bestehen bleibe, nicht wegen der Werke, sondern wegen dessen der Beruf. Es war immer Gottes Absicht, sein Volk zu erwählen und zu berufen und sie zu retten. Josef wurde in Ägypten in Gefangenschaft verkauft und ins Gefängnis geworfen, damit er das Leben seiner Brüder retten könnte, damit Gott so einen Überrest bereiten könnte. Schon immer hat Gott also sein Volk bewahrt. Gott hat dafür gesorgt, dass Mose in das Werkzeug Gottes sein könnte und auch im Fall von Elia, als diese Bosheit überhand jetzt nahm, hat Gott einen Überrest bewahrt. So hat Gott sich ein bestimmtes Volk bewahrt, das Empfänger von seiner barmherzigen Gnade sein könnte. Diese göttliche Gnade, die kommt aber durch Gnade allein. Es ist durch Gnade allein, dass dass du ein Teil dieses Überrestes sein kannst. Deswegen sagt er in Vers 6, wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also es wäre keine Gnade mehr, wenn irgendwas mit Werken damit zu tun haben könnte. Gott gewährt die Gnade dir wegen seinem eigenen freien Willen, wegen der Liebe, den er hat zu seinem Volk. Johannes 3, Vers 16 heißt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Alle die an Gott glauben, dieses ewige Leben bekommen. Wenn du denkst, dass diese Rettung von seinem Volk aus Gnade, dass es ein neutestamentliches Konzept ist oder ein reformiertes Konzept, dann hast du das ganze Alte Testament nicht kapiert. Denn Gott sagt in Deuteronomium 7, Vers 6 bis 9, dass er sie erwählt hat zu seinem eigenen Schatz, nicht wegen irgendwas, was sie an sich hatten. Sie waren eine der kleinsten Nationen. Aber es ging wegen der Liebe und wegen der Bundestreue, die er zu seinem Volk hatte. Durch Gnade hat er sie erwählt und errettet. Und auch uns erwählt er aus Gnade. Es ist niemals auf der Grundlage von Werken. Das kann ich nicht genug bestärken. 2 Timotheus 1, Vers 9. Gott, der uns errettet und berufen hat zu einer heiligen Berufung, nicht um unserer Werke willen, sondern nach seinem Vorsatz und seiner Gnade, die er uns in Christus Jesus geschenkt hat, ehe die Zeitalter begannen. Das sollte einfach das Buch der Argumente schließen. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben. Und das ist nicht euer Werk, sondern Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Und ihr könnt auch Römer 5, Vers 2, Römer 9, 11, um nur ein paar Verse zu nennen. Das ist durch die ganze Bibel hindurch, wird das immer wieder gesagt. Jedes religiöse System, das Werke bringt, ist ein falsches Evangelium. Das ist eine der ersten Sachen, die hier klargestellt wurde, von Paulus auch, dass es das Heil aus Gnade kommt. Jedes religiöse System, das irgendwie wieder Werke bringen möchte, ist ein falsches Evangelium. Paulus schreibt, Galater 1, Vers 8, wenn aber wir oder ein Engel vom Himmel oder auch ein anderes Evangelium predigen würde, als das, was wir euch gepredigt haben, so sei er verflucht. Er sei Anathema. Aber die Menschen seit dem Grundlegen der Welt möchte immer wieder sich selbst in den Mittelpunkt der Erlösung stellen. Viele religiöse Glaubenssätze oder Systeme halten den Mensch hoch, so dass er den Preis für seine Sünden irgendwie bezahlen kann, seine eigene Erlösung verdienen kann. In heidnischer Mythologie oder im Mormonentum, dass dir deine guten Taten ewiges Leben verdienen, oder im Islam, der auch glaubt, dass du dich selbst in einen guten Zustand vor Allah erarbeiten kannst und dass er dich verwerfen kann, wenn deine Taten nicht gut genug sind, oder auch im römischen Katholizismus oder anderen Lehren, die diese Grenze zwischen Glaube und Rechtfertigung verwischen, die irgendwie sagen, dass die guten Taten, die du in deinem Leben vollbringst, dir irgendwie deine eigene Erlösung erwirken. Wir verwerfen das, wir kämpfen dagegen. Nichts zerstört das Evangelium so sehr wie diese Menschenzentriertheit. Der Mensch hat das Evangelium im Garten zerstört, indem er gedacht hat, dass er sich selbst ewiges Leben erwirken könnte. Es hängt allein, einzig und allein von Jesus Christus ab. In Christus allein ist meine Hoffnung gefunden. Jesus Christus hat uns von unseren Sünden errettet, aus unserer Ungerechtigkeit heraus. Christus wird niemals versagen. Wir werden immer versagen. Christus wird niemals versagen. Wir haben versagt, aber Christus hat es geschafft an unserer Stelle. Klammer dich an diesen Retter, der dich retten vermag, bis zum Äußersten. Klammer dich nicht an dich selbst, der nur dich selbst verurteilen kann bis zur ewigen Hölle. Verse 2 bis 6 sind eine Garantie dafür, dass Gott wirklich für sein geliebtes Volk sorgt. Wir versagen, aber er hat Erfolg. Wir sündigen, aber er vergibt. Bislang haben wir als erstes Gottes Geduld mit seinem Volk gesehen, zweitens Gottes Versorgung seines Volkes nach den Grundsätzen der Gnade und drittens jetzt Gottes Strafe gegen sein Volk. Schaut euch nochmal die Verse 7 bis 10 an. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt, die übrigen aber sind verhärtet worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, ihr Tisch werde ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, dass sie nicht sehen und ihren Rücken beuge alle Zeit. Gott hat das Recht zu verhärten, wen immer er will. Der Töpfer hat das Recht über den Ton. Paulus erinnert uns daran und bekräftigt es, diesen Punkt, den er schon gemacht hat. Nochmal, das ist nichts Neues. Das ist kein neues Konzept. Obwohl das Evangelium an alle Menschen ergehen soll, alle sollen es hören, werden aber trotzdem nicht alle gerettet werden. Manche werden verhärtet in ihren eigenen Sünden. Paulus kauft auf all das zurück, was er bereits in Römer 9, Vers 30 bis 33 gesagt hat. Die Heiden, die haben nicht die Gerechtigkeit gesucht, aber sie haben sie erlangt. Und wie? Durch den Glauben. Israel auf der anderen Seite hat seine eigene Gerechtigkeit gesucht. Sie hatten Eifer, aber sie hatten Eifer ohne Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, wer Gott ist. Sie waren von sich selbst erfüllt und nicht vom Geist Gottes. Diejenigen, die eine Gerechtigkeit durch den Glauben suchen, die werden gerettet werden. Sie erlangen sie, wie Paulus schreibt. Auf der anderen Seite ist Israel verstockt, weil es beschlossen hat, gemäß seiner eigenen sündigen Natur, innerhalb der Grenzen des Bundes der Werke zu bleiben. Der sagt, dass man dies tun muss, um zu leben. Aber sie konnten es nicht tun. Sie konnten das Gesetz nicht erfüllen, damit sie leben können. Wenn du einen Teil des Gesetzes gesündigt hast, dann hat man das ganze Gesetz gebrochen. Du kannst niemals in deinem Leben all das wieder erwirken, verdienen, was du zerbrochen hast. Deshalb sagt Gott über das verstockte Israel, dass er jeden verstocken wird, den er will. Das Verb verhärtet. Hier ist eine Metapher dafür, dass das Herz gefühllos wird, dass es kalt wird für die Nachricht, dass es passiv ist. Das heißt, sie erleben die Handlung, aber sie werden dadurch verhärtet, dass der Herr über sie hinweggeht, sie übergeht und sie nicht erwählt. Dieselbe Bedeutung, was Johannes 12, Vers 40 über Dienst von Jesus schreibt. Er hat ihre Augen verblendet, ihre Herzen verstockt, damit sie nicht mit den Augen sehen und ihr mit dem Herzen verstehen und umkehren, ich sie heile. Wie belegt jetzt Paulus, dass er das Recht hat dafür, den zu verstocken, den er will? Es sollte kein Schock für uns sein, aber er verweist auf die Schrift. Paulus führt ein Zitat, das sich auf mehrere verschiedene alttestamentliche Texte stückt, um das zu beweisen. Der erste Teil von Römer 11, Vers 8 ist aus Jesaja 29, Vers 10 genommen, der Rest aus Deuteronomium 29, Vers 4, aber auch aus Psalm 69, Vers 22 bis 23, wo er David zitiert. Wir haben letzte Woche schon darauf geschaut, aber nochmal, welche Bedeutung hat es? Paulus, das Alte Testament wurde in drei Hauptabteilungen unterteilt, das Gesetz, die Propheten, die Schriften. Und Paulus sagt jetzt hier, dass diese neutestamentliche Realität, Tatsache, sich auf den gesamten alttestamentlichen Kanon stützt. Er zitiert aus Jesaja, aus dem Propheten. Er zitiert aus dem Gesetz, aus Deuteronomium. Er zitiert aus den Schriften, aus dem Psalm. Und das ist auch das, was Jesus Christus selbst gepredigt hat in Matthäus 13, Vers 14. In ihrem Fall erfüllt sich nämlich die Prophezeiung Jesajas, die besagt, ihr werdet zwar hören, aber nicht verstehen. Und ihr werdet zwar sehen, aber nicht wahrnehmen. Nochmal, das baut auf dem auf, was Paulus auch schon in Römer 10, Vers 16 bis 21 festgestellt hat. Gott hat sie auf ihre eigenen Wege verwiesen oder aufgegeben dahin. In Römer 1, Vers 24 heißt es, dass Gott sie den Begierden ihres Herzens, ihre Unreinheit, ihre hingegeben hat. Römer 1, Vers 26, darum hat Gott sie den unzüchtigen Leidenschaften hingegeben. Denn ihre Frauen tauschten die natürlichen Beziehungen gegen solche, die der Natur widersprechen. Gott überlässt die Sünder, erlaubt, dass Sünder Sünder sind. Es ist keine Ungerechtigkeit bei Gott. Paulus hat schon geschrieben, Römer 9, Vers 15, denn er sagt zu Mose, ich will mich erbarmen, über wem ich mich erbarme. Und ich will mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Es kommt also nicht auf den menschlichen Willen oder die menschliche Anstrengung an, sondern an den begnadeten Gott. Gott allein. Und hier lesen wir, dass Gott ihnen einen Geist der Betäubung gegeben hat. Das ist ein tiefer Schlaf. Es ist dieselbe Bedeutung, wie wenn eins deiner Glieder einschläft, dein Bein einschläft oder so. Wir haben all dieses Gefühl schon mal gehabt. Man versucht aufzustehen und es fühlt sich so an, als ob man noch nie laufen konnte. Man stolpert, man hat kein Gefühl darin. Und Paulus sagt jetzt hier, dass das Israel sich selbst doch betäubt hat, dass sie diese Betäubung des diese Betäubung auf das Evangelium gelegt und haben es so taub werden lassen, dass es kein Gefühl mehr hat. Leider ist es auch heute in der Kirche oft so. Man wird oft so gefühllos gegenüber der eigenen Sünde, dass wir Wege finden, sie zu entschuldigen. Wir werden so gefühllos gegenüber der Sünde, die wir gegenüber anderen begehen, als ob wir es so machen, als ob es erlaubt wäre. Das Gewissen wird gefühllos, wird taub. Und der Heilige Geist kann uns dann gar nicht mehr überzeugen, zurechtweisen, dass wir zurückkehren zu Gott. Wenn du dich dabei ertappst, dass du jemand bist, der deine Sünden rechtfertigt, jemand, der dein Herz verhärtet, jemand, der gefühllos gegenüber dein Gesetz Gottes geworden ist, dann tu Buße, damit du wende dich zurück zu Jesus, damit er dich befreit und dass du nicht so gefühllos wirst wie das Volk Israel. Paulus zitiert nicht nur auf das ganze Alte Testament, sondern also Prophetenschriften und Gesetz, sondern er bezieht sich auch auf David. Diese poetische Art und Weise, in der David auf das absurde Verhalten des eigenen Volkes hinweist, die ist alarmierend. Das ist so schlimm hier, diese Verhärtung, dass er so eine Metapher benutzt, dass ihre Rücken für ihren Rücken beuge alle Zeit, dass sie nicht mehr hochschauen können und die Schöpfung um sie herum wahrnehmen können und Gott verehren können dafür. Das ist ein ständiger Zustand der Niederlage, des Niederbeugens. Nicht nur das, sondern sie sind in einem Zustand völliger geistiger Umnachtung, Dunkelheit. Wenn du schon mal einen Höhlenkomplex besucht hast, dann gibt es meistens eine Zeit während der Tour, in der der Führer dann, während du irgendwo da unten bist, alle Lichter ausschaltet. Die Dunkelheit, die ist so überwältigend, dass du diese Dunkelheit fast fühlen kannst. Du kannst die Hand direkt an dein Gesicht bringen und siehst sie doch nicht. So ist es auch mit den Menschen in Israel, dem Volk Gottes, dem Volk Israel. Das Licht des Evangeliums hat ihnen direkt ins Gesicht geschienen, aber sie waren geistlich so verfinstert, dass sie nicht einmal sehen konnten. Sie sind in dieser Betäubung geblieben, in dieser geistigen Umnachtung. in dem Gespräch von Jesus mit Nikodemus in Johannes 3, da sagt er, dass du nicht einmal das Reich Gottes sehen kannst, wenn du nicht neu geboren bist. Aber selbst in dieser Dunkelheit, wenn sie so überwältigend ist und sich uns unsere Seelen und dunkel macht, dann können wir doch das Evangelium immer heller sehen scheinen. Manchmal braucht sie die tiefste Dunkelheit, um das Licht klar zu sehen. Wie in so einer Höhle, wo man seine eigene Hand nicht sehen kann, dann ist das Evangelium so wie ein kleines Streichholz, das in so einer dunkelsten Höhle entzündet wird. Das Licht, das überwältigt die Dunkelheit und es durchdringt die ganze Höhle. Sie kann nicht, dieses Licht kann nicht wieder, dem kann nichts widerstehen, wenn du es in so einer Höhle anzündest. Egal wie groß die Dunkelheit ist, sie kann es nicht überwinden. Und genauso ist es mit Jesus Christus, dem Licht der Welt, das fleischgewordene Evangelium, der uns aus unserer dunkelsten Stunde, aus unserer Blindheit, geistlichen Blindheit nimmt, der sein Leben gibt, den Sieg gewinnt über die Dunkelheit, über den Tod und unsere Herzen zu dem Evangelium bringt. Was ist dieses Evangelium? Das Evangelium ist, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Wenn du in Christus bist, wenn du in deinem Herzen geglaubt hast und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und weißt, dass er auferstanden ist, dann bist du gerettet. Dann bist du nicht mehr in dieser Dunkelheit. Gott hat dich nicht verworfen. Und damit lasst uns zu unserem großen hohen Priester, zu dem großen Hirten unserer Seelen gehen, zu Jesus Christus allein, der uns von unseren Sünden retten kann im Gebet. Was für ein Geschenk, diese Gnade, Herr, ist Jesus Christus, unser Erlöser, der die Freude, die vor ihm lag, gesehen hat und deswegen alle Feindschaft gegen ihn erlitten hat, der unsere Sünden getragen hat. Jede einzelne, die wir getan haben gegen dich, die hat er getragen auf dieses Kreuz, an diesem Kreuz. Vater, wir sind dein Volk, das für immer dankbar ist für dieses Gnadengeschenk, dieses Geschenk der Liebe, das du über uns ausgeschüttet hast. Lasst uns bitte nie so betäubt und hartherzig werden, dass wir uns gegen dich wenden und gegen dich auflehnen. Vater, ich bitte, wenn irgendjemand jetzt hier zuhört, sein Herzen dem Evangelium verschließt, dass du glühende Kohlen auf seinem Haupt sammelst, damit er sehen kann und sich umwenden kann zu dem Erlöser, der ihn retten kann bis zum Völligsten. Vater, wir danken dir für diesen großen Schatz, für dieses wunderbare Geschenk. Lass uns Salz und Licht sein und die Wunder deines Wortes, die du uns in Jesus Christus gegeben hast, verkünden. Jesus Christus, unserem Herrn, unserem König, in dessen Namen wir beten. Amen.